Mich würde interessieren, weil Carla Rems mal hier ist und wir jetzt einmal über Fridays for Future und die Art und Weise, auch die Welt zu betrachten. Darum geht es ja hier auch.
Ja,
politische Führung. Ihre Generation, Frau Rems mal, freue mich immer wieder, wenn ich so höre, auch was Sie sagen, was Sie skandieren, wie deutlich Sie teilweise in Ihren Forderungen sind, auch wie radikal zum Teil. Das ist teilweise fast beängstigend. Haben Sie eigentlich noch Vertrauen in diese Regierung, in dieses Land, in die Leute, die dieses Land führen, Sie und Ihre Generation, in die Politik im Allgemeinen?
Wenn es kein Vertrauen geben würde in Politik, dann würden wir auch keine Proteste mehr organisieren. Denn dann bräuchte es die nicht, weil dann wäre das alles egal. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass Sie gesagt haben, es ist radikal und beängstigend, was unter anderem Aktivistinnen und Aktivisten bei Fridays for Future fordern.
Das nicht fordern, sondern sagen.
Ja, das würde ich grundsätzlich aber ablehnen, denn das, was wir tun und was wir fordern und auch das, was wir sagen, das ist die Übersetzung klimawissenschaftlicher, klimaphysikalischer Erkenntnisse in eben politische Handlungsleitlinien und politische Forderungen. Wenn wir beispielsweise, was Sie eingangs erwähnt haben, fordern keine neue Gasinfrastruktur, die Abschaltung von Kohlekraftwerken und den Autobahnbaustopp, dann ist das lediglich die Übersetzung der klimawissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir haben, was Deutschland leisten muss, um einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu tun muss. Und das ist keineswegs radikal, sondern das ist das, was nötig ist.
Das ist radikal. Also Sie haben recht, es ist möglicherweise das, was nötig ist, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es ist natürlich radikal. Wenn Sie sagen, keine Gaspipelines, ich meine 40% der Neubauwohnungen, die jetzt kommen, werden mit Gas versorgt.
Ja, wir können aber das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung gerade erst noch mal ausgerechnet, wir können unseren Gasbedarf durch das, was wir an Infrastruktur haben, decken. Wir brauchen keine neuen Gaspipelines, auch nicht Nord Stream 2, was jetzt gerade sehr, sehr viel diskutiert wird, um diesen Bedarf zu decken. Und wir müssen vor allen Dingen in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren. Denn diese Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, von der Kohle und vom Gas, ist das, was uns inmitten der Klimakrise getrieben hat. Und auch das, was jetzt gerade zum Beispiel zu Situationen führt mit den steigenden Gaspreisen, die eben so problematisch sind, wo aber klar ist, das hätten wir nicht, hätten wir die Energiewende konsequent vorangetrieben.
Okay, hätte, Fahrradkette, berühmter Sozialdemokrat hat das auch mal so gesagt. Trotzdem, Gaspipelines, Sie sagen das, fordern das in einer Zeit, in der die allermeisten konfrontiert sind mit Engpässen beim Gas, die Gaskrise, die plötzlich vor der Tür steht, Dinge, die wir uns ehrlich gesagt in den letzten Jahren so nicht vorstellen konnten, Preise, die plötzlich durch die Decke gehen und da hat noch niemand davon gesprochen, dass wir CO2-Preise erhöhen, sondern es ist jetzt einfach so, möglicherweise politisch gesteuert, über uns gekommen. Können Sie verstehen, dass das Leuten Angst macht?
Dass das Leuten Angst
macht? Oder keine Autobahn zu bauen. Ich meine, was bedeutet das für die deutsche Autoindustrie beispielsweise?
Wir haben eines der dichtesten Autobahn- und Straßennetze der Welt.
Also stehen da trotzdem ständig im Stau?
dann müssen wir über eine Verkehrswende nachdenken, die mehr heißt, als Verbrennungsmotoren durch E-Autos zu ersetzen, sondern eine Verkehrswende, die tatsächlich ein Umschwenken vom Individualverkehr auf den öffentlichen Personenverkehr bedeutet. Die bedeutet, wir bringen Verkehr vom Auto auf die Schiene und aufs Fahrrad oder in die Busse.
Das heißt, Sie würden keine neuen Straßen mehr bauen?
Keine neuen Bundesstraßen und Autobahnen, nein. Das ist nicht vereinbar mit dem Pariser Klimaabkommen.
Sie sagen aber auch, und auch E-Autos lösen unser Problem nicht. Ich gehe jetzt immer weiter, wir gehen jetzt mal wirklich rein in dieses Thema. E-Autos ist auch nicht die Lösung. Was ist es dann?
Es wird in einer klimagerechten Zukunft auch E-Autos geben, aber in einem viel, viel geringeren Ausmaß, als es jetzt gerade Verbrennungsmotoren auf deutschen Straßen gibt. In Deutschland gibt es 48 Millionen Autos für ungefähr 80 Bürger. Das sind sehr, sehr viele. Und es ist klar, wir werden nicht jedes dieser Verbrennungsautos durch ein E-Auto ersetzen können. Alleine aufgrund der begrenzten Rohstoffe, die uns zur Verfügung stehen. Alleine aufgrund des Verkehrskollapses, den wir in den Innenstädten vieler Großstädte, aber auch beispielsweise in den Metropolregionen wie dem Ruhrgebiet erleben.
Okay, aber nochmal.
Den Verkehrskollaps werden wir nur Herr werden, wenn wir schaffen, den Ausbau vom öffentlichen Personennahverkehr, also Bus und Bahn, voranzutreiben und in den Städten natürlich auch die Fahrradinfrastruktur.
So, aber jetzt nochmal radikal. Also wenn man das so macht, da kriegen jetzt gerade all die Angst, die in weiten Teilen oder direkt und ganz unmittelbar von dieser deutschen Autoindustrie entweder abhängig sind oder die direkt dort arbeiten, weil ihre Familien versorgt werden müssen, weil sie ihr Zuhause haben, das abbezahlt werden muss und so weiter und so weiter. Also das
ist
schon...
Was radikal ist die Realität der Klimakrise, die wir jetzt schon auch seit Jahren in Deutschland erleben. Das sind Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Ernten verlieren, weil wir Dürresommer erleben. Mhm. Das sind aber auch die Menschen im Ahrtal, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, deren Lebensgrundlagen und Existenz durch die Hochwasserkatastrophe, die eine Klimafolge war, zerstört wurde. Und das ist die radikale Realität der Klimakrise. Und das ist viel, viel radikaler, keinen Klimaschutz zu machen, als Klimaschutz zu machen, bewusst mit dem Pariser Klimaabkommen, einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag, zu brechen und zu sagen, nein, daran halten wir uns nicht, als eine der Industrienationen, die hier vorangehen müsste, die historisch für die Klimakatastrophe verantwortlich ist. Das ist die Radikalität. Und es ist nicht radikal zu sagen, wir machen konsequenten Klimaschutz. Natürlich ist es eine Frage, wie fangen wir das ab? Wie kann ein Umbau in der Autoindustrie aussehen?
Die berühmte soziale Frage.
Genau, also das ist aber eine Frage, die wir lösen müssen innerhalb des Rahmens, den uns das Pariser Klimaabkommen
aber
steckt.
Aber wie lösen wir das? Ich meine, das, was Sie gerade skizzieren, das kostet Millionen von Arbeitsplätzen.
Nee, das kostet, also so, wir sehen das, und dazu gibt es auch reihenweise Studien, die aufzeigen, dass zum Beispiel eine konsequente Verkehrswende genauso auch neue Arbeitsplätze schafft. Schließlich müssen auch Busse und Bahnen irgendwo produziert, gewartet, erneuert werden. Da existieren genauso Arbeitsplätze. Und nur zu sagen, aufgrund der sozialen Frage, wir machen keinen Klimaschutz, das kann nicht sein. Es muss die Frage sein, wie können wir das dann in Einklang bringen? Aber den grundsätzlichen Rahmen dessen, wie wir Emissionen zu reduzieren haben, setzen das Pariser Klimaabkommen.
Okay, trotzdem noch mal kurz die Zahlen. Ich hoffe, ich zitiere sie richtig, die im Hinterkopf sitzen habe. Es ist noch nicht lange her. Da hat die deutsche Autoindustrie im Jahr über 4 Millionen Autos verkauft. Wir sind jetzt bei 2,9 Millionen. Das ist ein Niveau 70er Jahre. Da sind wir jetzt angekommen. Wir hören gleichzeitig, dass amerikanische Großkonzerne wie Tesla zum Beispiel, die leben von E-Autos. Das meistverkaufte Auto in Europa ist plötzlich ein Auto, ein E-Auto. Und zwar kein europäisches Auto. Das sind zwei, also aus deutscher Sicht, nicht wirklich gute Nachrichten.
Naja, aber
wie gehen wir damit um?
Herr Lanz, was ist die deutsche Sicht? Also ich will mal die eine Sache vielleicht sogar noch mal radikaler formulieren. Ich finde, da hat Frau Rehms mal völlig recht.
Ich verstehe Ihren
Punkt.
Wir
müssen uns doch überlegen, die Kosten, das ist ja Ihr Hauptargument. Das wird viel zu selten eingeführt. Wir reden jetzt über Kosten, die uns es jetzt kostet, wenn wir eine Wende vollziehen. Wenn wir nicht diese Wende vollziehen, das ist der Grundgedanke von Frau Rehms, aber auch sicherlich von Frau Winter, die es in der CDU auf eine andere Weise, aber auch versucht, mit einem ökologischen Thema, aber am gleichen Thema dran ist.
Mit anderen Ideen.
Wenn wir heute es nicht versuchen, dann haben wir eine Krise, die in den Kosten das, was wir heute gewärtigen, bei weitem übersteigt. Mhm. Und das Ahrtal war nur ein Vorzeichen. Und ich sage mal, es ist schon bemerkenswert, dass wir am Ende dieses Jahres die Kosten von 30 Milliarden, der bei weitem höchste Schaden, der eine Naturkatastrophe erzeugt hat, aber übrigens auch nur in Abfolge vieler, die wir seit 2000 erlebt haben, es fast schon verdrängt haben, ich sage mal ganz hart, bis auf die 100.000, die und deren Familien wirklich hart getroffen sind. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Aber ich gebe Ihnen einen Punkt völlig recht. Und ich finde, da macht es sich Fridays manchmal, ich sag's mal, vielleicht ein bisschen zu leicht, ohne es nicht vielleicht sogar noch radikaler formulieren zu wollen. Ich glaube, Sie müssten manchmal die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Umbaus dann noch konkreter fassen. Ich glaube, dieses Dilemma trägt gerade die Koalition aus, vor allem die Grüne Partei in der Koalition, weil es fehlt Ihnen manchmal bei der Forderung, ich mach's ganz konkret, bauen wir keine Bundesstraße. Eine sehr harte und konkrete Forderung.
Keine Straßen, keine Autos, bitte.
Genau, beides. Bei der ich fragen würde, bei der Straße, es ist nicht ganz plausibel. Selbst wenn ich Ihre Grundforderung absolut nachvollziehbar finde, nämlich zu sagen, wir müssen, ich würde sogar noch radikaler wollen, wir müssen sogar über die E-Auto-Strategie hinausgehen. Denn mal ganz ehrlich gesprochen, die deutsche Automobilindustrie hat ihren Frieden mit der Produktion von E-Autos längst gemacht. Das ist die Maxime, dort ist der Hebel längst. Da sind Sie auch ganz stolz drauf. Da sagt die deutsche Automobilindustrie, wir haben den Fortschritt längst begriffen. Wir produzieren jetzt E-Mobil. Das ist übrigens auch der Zug in dieser Regierung. Es ist eine reine technologische Umwelt, in Anführungszeichen, Revolution, die bedeutet, wir werden die ganze deutsche Automobilflotte in den nächsten 10 Jahren auf E-Mobilität umstellen. Eine absolute Technologierevolution, die aber von der Transformation, und da finde ich es interessant, die Sie ja eigentlich wollen, die ich auch für richtig erachte, die neue Lebensmodelle eigentlich formulieren würde, die dann aber, genau wie Herr Lanz sagt, auch die soziale Frage im Sinne von Umverteilung formulieren würde und müsste. Wer gibt denn dann etwas ab? Wir werden uns nicht daran gewöhnen müssen, dass, wenn wir es grundsätzlicher denken, auch gewisse Einschränkungen dann auch an die zu adressieren, die in der Tat die besser situierten sind, damit die sozial Geängstigten, und die gibt es in der Tat, damit die einen Eindruck haben, dass sie aufgefangen werden. Und da, glaube ich, hat Fridays for Future eine große Lücke. Es wird in der Härte der Formulierung nicht klar gemacht, und diese Anforderung unterziehen Sie sich in dem Maße. Wie kriegen wir die sozialen Härten aufgefangen?
Also,
wer muss Einschränkungen?
Ganz kurz, Frau Rehms, mal eine Antwort und dann Frau Winter mit ganz anderen Konzepten zum gleichen oder sogar zum selben Thema.
Also da würde ich kurz mal einlenken wollen, weil auch die Anforderungen, die an Fridays for Future als Jugendprotestbewegung gestellt werden, sind einfach absurd. Fridays for Future hat vergangenes Jahr eine Studie beim Wuppertal-Institut in Auftrag gegeben zu der Frage, wie kann Deutschland 2035 Klimaneutralität erreichen? Denn das ist das, was Deutschland leisten müsste, wenn wir tatsächlich einen gerechten Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten müssen. Zu dem Ergebnis kommt auch der Sachverständigenrat der Bundesregierung für Umweltfragen, dass wir
da klimaneutral werden müssen. 2035 CO2-neutral sein.
Genau.
Was nicht machbar ist, wie wir alle
hier
wissen.
Doch, das ist machbar. Deswegen haben wir diese Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Mhm. Die hat gezeigt, es ist machbar, dass Fridays for Future diese Studie in Auftrag geben musste, obwohl das ein Ziel ist, was der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung formuliert hat, ist ja schon mal in sich absurd, dass die Regierung es nicht schafft, ein Szenario aufzustellen, wie halten wir uns eigentlich an die Einschätzung unseres eigenen Sachverständigenrats. Wir haben diese Studie in Auftrag gegeben. Es hat sich gezeigt, es ist machbar, es erfordert...
Wie, Frau Remshaw, wie würde das gehen?
Das
nehmen Sie uns mal mit, das wird mich wirklich
interessiert. Das ist eine 100-seitige Studie.
Also aber was sind die wichtigsten Punkte?
Das sind genau die Forderungen, über die wir gerade gesprochen haben. Das heißt, ein CO2-Preis, der jetzt konstant und sehr, also auch schnell auf etwa 180 Euro pro Tonne CO2 steigt.
180
Euro. Mit einer Rückverteilung über beispielsweise eine Kopfpauschale. Das ist so wichtig, dass er auch in so einen hohen Bereich steigt. Denn das ist der Bereich, wo er gerade in der Industrie erst anfängt, wirksam zu werden. Denn in der Industrie gibt es viele klimaneutrale Technologien, die heutzutage aber noch viel, viel teurer sind als eben die klimaschädlichen Technologien und erst marktwirtschaftlich werden, wenn der CO2-Preis tatsächlich in diese dreistellige Höhe steigt. Das heißt, das ist auch viel sozial gerechter in dem Moment, wo wir tatsächlich die klimaschädliche Industrie durch einen CO2-Preis zu einer Transformation bringen, den wir bei einem CO2-Preis in Höhe von 50, 60, 70 Euro, was gerade die angestrebten Höhen sind, eben nicht haben. Es heißt aber auch kein Einstieg ins Gas. Der schnellere Kohleausstieg, allerspätestens 2030. Das Ende fossiler Subventionen, also alleine heute steckt Deutschland jedes Jahr etwa 45 Milliarden Euro in Subventionen fossiler Energieträger.
Das heißt, Dieselsubventionen.
Dieselprivileg, Kerosinsteuerbefreiung. Das heißt, da werden Steuergelder inmitten der Klimakrise, wir befinden uns bei einer Klimaerhitzung von 1,2 Grad, wir steuern auf eine Klimaerhitzung von über 2,7 Grad zu und wir stecken Steuergelder weiter in fossile Energien direkt da rein, die Klimakrise anzutreiben. Mhm. Das ist absurd, diese Subventionen müssen gestrichen werden, sind direkt auch Finanzmittel, die beispielsweise...
Soziale Frage, ne? Heißt für Pendler, die unterwegs wird teurer, ne? Autofahren wird teurer, Menschen auf dem Land wird teurer.
Es sind aber vor allen Dingen tatsächlich privilegierte Personen, die von diesen Subventionen profitieren. Es sind vor allen Dingen besser situiert. Einkommensstarke Haushalte.
Pendler auf dem Land, Frau Remshaw?
Es ist nicht nur die Pendlerpauschale, es sind sehr, sehr viel mehr Subventionen, die da zusammenkommen.
Aber wir sollten uns das jetzt aber nicht schönreden, das ist schon Thema, das ist sozialer Sprengstoff, Entschuldigung.
Ja, natürlich sind da soziale Fragen, um die wir uns kümmern müssen. Und dann ist beispielsweise die Frage, wie baut man eine Pendlerpauschale vielleicht irgendwie peu à peu ab. Grundsätzlich sind es aber noch viel, viel mehr, beispielsweise Dienstwagenprivileg. Davon profitieren vor allen Dingen gut situierte Bürgerinnen und Bürger mit hohen Haushaltseinkommen und besseren Jobs. Das ist nachgewiesen.
Frau Rinsmar, aber ich weiß, wissen Sie, das ist so ein bisschen wie die Debatte, die Neiddebatte, die man immer um Porsche-Fahrer führt. Ich dann immer denke, warte mal, wie vielen Menschen gibt jemand Arbeit, der bereit ist, 150.000 Euro für ein Auto auszugeben? Wissen Sie, was ich meine? Mich interessiert weniger dann das eigentliche Fahrzeug, sondern mich interessiert, wer baut dieses Fahrzeug zusammen? Und da gibt es viele, die was davon haben, wenn jemand auf der anderen Seite, auf Kundenseite bereit ist, das auszugeben. Ähnlich ist es auch bei Dienstwagen. Verstehen Sie, was ich meine? Da haben viele Leute Arbeit.
Den Punkt bei jetzt fossiler Subventionen nicht verstanden und dass wir inmitten der Klimakrise weiterhin Steuergelder nehmen, um die Klimazerstörung anzufeuern, das ist einfach nicht tragbar.
Sie verstehen meinen Punkt. Mein Punkt ist, wir sind technologisch noch nicht so weit. Und wenn wir das jetzt...
Das ist nicht eine technologische Frage. Also ich glaube, da müssen wir auch noch, das ist auch ein Ergebnis, zu dem die Wuppertal-Studie kommt. Mhm. Wir werden die Klimakrise nicht nur durch technologische Innovationen lösen.
Sondern?
Die Zeit haben wir gar nicht mehr, sondern es braucht eine grundlegende Transformation. Da ist der Verkehrssektor beispielsweise einer, der in den es am klarsten wird.
Verzicht heißt das. Verzicht.
Nein, das heißt ein Umbau. Das heißt zum Beispiel ein Umbau von Individualverkehr auf öffentlichen Personennahverkehr. Wir werden nicht alle Autos durch E-Autos in der Kürze der Zeit und vor allen Dingen auch mit den uns begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen ersetzen können. Dementsprechend geht die Transformation eben viel, viel weiter als die rein technologische Innovation. Das sehen wir auch in den energieintensiven Industrien, wo es einen Umbau benötigt, der mehr ist, als nur zu sagen, wir ersetzen überall die Energie durch Wasserstoff.
Frau Winter, Frau Rebsmann nennt es Transformation, weil sie rhetorisch sehr geschickt ist. Ich würde trotzdem beim Verzicht...
Das sagt auch die IG Metall. Nee, das ist der Status, will ich nur sagen. Der Begriff ist ja keiner, der ist kein Begriff, den Sie jetzt plötzlich...
Nein, weiß ich.
So, ich möchte jetzt einmal
auch bitte.
Also ich würde es tatsächlich auch Verzicht nennen, wenn jemand, der jetzt ein Auto fährt und vielleicht auch fahren muss, weil es einfach keine hinreichende Anbindung gibt, ja, dann fahren muss. Und ich bin auch der Meinung, dass wir dafür,
niemand, dass wir dafür Autos verbieten sollen, dort, wo es gerade keine
ÖPNV-Anbindung gibt. Also Fridays for Future in Bremen fordert, dass es im ganzen Bundesland Bremen keine Autos mehr geben soll. Das heißt, auch bei uns in den ländlichen Gebieten könnte dann keiner mehr E-Auto fahren. Wir müssen, also diese Debatte, wo wir absolut einer Meinung sind, ist, dass wir dieses verbindliche Klimaziel, 1,5 Grad, Pariser Klimaziele, dass wir das erreichen müssen. Und unser Appell aus dieser Sendung muss vor allen Dingen auch sein, dass wir jetzt auf die Weltklimakonferenz schauen, die jetzt bald stattfindet, und sagen müssen, wir brauchen da richtig ehrgeizige internationale Ziele, um das einzuhalten. Und wir müssen jetzt vor allen Dingen auch Tempo machen, denn wir haben bislang nicht genug gemacht, um dieses 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. Es bedeutet aber eine große Transformation für uns zuallererst, weil wir unsere Energie umstellen müssen. Und das ist ja das allererste, was wir machen müssen. Wir können 85% unserer Emissionen dadurch eliminieren, dass wir die Energiewende schaffen, dass wir mehr in erneuerbare Energien investieren. Aber darauf müssen wir uns vor allen Dingen auch konzentrieren. Und was mir manchmal in dieser Debatte, wenn wir über Verzicht reden und über Spaltung auch manchmal reden, so ein bisschen verloren geht, ist, dass wir in einem demokratischen System leben und dass wir dieses System ja auch nicht abschaffen wollen, sondern dass wir die Demokratie leben und damit auch das leben, was die Menschen wollen. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir die Menschen auch irgendwo mitnehmen müssen. Ja, wir müssen ehrgeizig sein, wir müssen Anreize setzen, dass wir zu Klimaneutralität kommen. Es ist ein super schmaler Grat hier gerade, aber es ist ja zum Schluss so, dass wenn wir die Mehrheit der Menschen auf diesem Weg verlieren und was wir in Teilen Deutschlands ja schon sehen, dass diese Menschen dann sagen, das geht mir völlig zu weit, da komme ich nicht hinterher. Und dann die einzige Partei wählen, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzt, die den menschengemachten Klimawandel leugnet. Dann kommen wir auch nicht voran. Das heißt, wir müssen ja auf diese Menschen zugehen und sie mitnehmen. Das geht aus meiner Sicht nur, indem wir den Weg wählen zu 1,5 Grad, das ein konsequenter Weg sein muss, der aber nicht die radikalste Transformation bedeutet. Und dann müssen wir auch immer unterscheiden zwischen, was wollen wir gesellschaftspolitisch, das ist, wenn wir sagen, wir wollen keine Autos mehr in einem gesamten Bundesland haben, oder das, was wirklich notwendig ist, um zu Netto Null zu kommen. Und woran müssen wir dann im Zweifelsfall auch investieren? Ich bin mir sicher, wir brauchen noch weitere Technologien. Ich bin zuversichtlich, dass die kommen. Aber es funktioniert halt nicht zu sagen, wir bauen jetzt alles ganz radikal um, weil dann werden wir die Mehrheit der Menschen einfach nicht mitnehmen können, so sehr ich mir das ja auch wünschen würde.
Frau Riemzma.
Also, ich möchte an der Stelle mal zwei Dinge sagen. Die Begriffe Verzicht und die Frage, ob wir jetzt irgendwie die Demokratie in Frage stellen,
das haben Sie hier gerade in den Raum geworfen.
Das ist nicht das Fridays for Future.
Ich sage auch nicht, ich habe gerade ganz klar gesagt, dass ich nicht glaube, dass das irgendwer von uns in Frage stellt.
Okay.
Aber gut, dass wir das beachten müssen.
Aber vor allem, Sie sagen aber nicht, dass es ganz ohne Verzicht gehen wird.
Es ist aber,
ich habe hier noch einen anderen Satz aus diesem bemerkenswerten Interview bei den Kollegen der Taz. Grünes Wachstum bleibt eine Illusion. Das ist ja die Illusion, der wir uns gerade so furchtbar gerne alle hingeben, die auch politisch verkauft wird, auch im Übrigen von den Grünen selbst. Die sagen, pass auf, das wird eine glorreiche Zukunft, wir transformieren alles, erneuerbare Energien, wir entwickeln tolle neue Technologien, das exportieren wir dann wieder in alle Welt und zack, läuft die ganze Sache wieder. Sie sagen, das bleibt eine Illusion.
Das ist auch eine Illusion, denn es gibt kein Beispiel von einem einzigen Staat, in dem man es geschafft hat, das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu entkoppeln vom Ressourcenverbrauch und dem CO2-Ausstoß. Und zwar, was man geschafft hat in einigen Ländern, ist, dass das weniger stark steigt als das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, aber nirgendwo schafft man es, dass der Ressourcenverbrauch und der CO2-Ausstoß sinkt bei einem wachsenden Bruttoinlandsprodukt. Und wir sehen es auch jetzt.
Ich wollte gerade sagen, wir sehen das ja.
Wieder auch Beispiel des Ahrtals, wo wir die total skurrile Situation haben. Wir erleben eine humanitäre Katastrophe, wir erleben eine Klimakatastrophe und gleichzeitig gibt es vor Ort mehr Aufträge für Bauunternehmen und sozusagen da wächst vor Ort teilweise eine Wirtschaft infolge dieser Klimakatastrophe. Und da sehen wir auch einfach, dass der Indikator Bruttoinlandsprodukt überhaupt nichts damit zu tun hat mit dem tatsächlichen Anspruch einen gesellschaftlichen Wohlstand, der über einen diesen Wirtschaftsindikator hinausgeht, sondern wirklich dem gesellschaftlichen Wohlstand, auch Zustand der Bildung, wie geht es den Menschen, der das gar nicht umfasst, weil eben, da kann es zu diesen skurrilen Situationen kommen, Wirtschaft wächst infolge einer Katastrophe, obwohl wir eigentlich vor Ort vor allem extrem viel Leid erleben.
In Deutschland verbrauchen wir ungefähr so 120 Millionen Kubikmeter und davon verbrennen wir allein 60 Millionen. Tendenz stark steigend. Also aktuell sollen zum Beispiel Kohlekraftwerke auf Holz umgestellt werden. Wobei die Wissenschaft sagt, Holz ist schmutziger als Kohle.